Peisnitz-Gespräche.
Guten Tag, liebe Gäste hier am Peisnitz-Haus. Guten Tag, liebe Hörer bei Radio Korax. Wir sind heute zusammengekommen, um noch einmal über das Peisnitz-Haus selbst und die Geschichte des Peisnitz-Hauses zu sprechen. Als Gast sitzt heute neben mir Ulrich Möbius, derzeit kaufmännischer Leiter des Peisnitz-Hausvereines. Ulrich ist einer der Personen, die sich von Anfang an, das heißt also seit nunmehr 15 Jahren, ganz intensiv um die Geschicke des Peisnitz-Hauses bemühen. In unserer vorletzten Sendung haben wir mit Roland Gebert über die Geschichte des Vereins bis circa zum Jahre 2010 gesprochen. Heute wollen wir dort anknüpfen und über die Jahre 2010 bis 2015 sprechen und einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2016 geben. Uli, nun das Jahr 2010, wenn du das nochmal in deine Erinnerung rufst, was war wichtig im Jahre 2010 für das Haus, für den Verein?
Ja, das Wichtigste war, glaube ich, dass an dem Jahr die Stadtverwaltung sich mit uns zusammengetan hat und wir gemeinsam einen Nutzungsvertrag erarbeitet und unterschrieben haben. Ein weiteres Ereignis, was darauf hindeutete, war, dass die Frau Sabatosch das erste Mal zu Gast war im Haus. Auch das war ein Zeichen dafür, dass wir jetzt anerkannt sind mit der Arbeit, die wir machen und dass wir uns auf Augenhöhe befinden im Gespräch.
Das Jahr 2011 begann mit einem Paukenschlag sozusagen. Wir hatten über den Jahreswechsel, beziehungsweise zumindest Anfang Januar gleich, ein Hochwasser, was auch das Peisnitz-Haus nicht unbeschadet hinterließ. Wie war das damals? Wie hoch stand das Wasser und was waren die Folgen dieses Hochwassers?
Also im Gebäude hatten wir etwa 1 Meter Höhe das Wasser stehen. Es war ja genau zum Jahreswechsel, es war also relativ kühl. Es hat nicht gefroren, aber es waren schon so um die 8, 9 Grad. Wir haben trotzdem versucht, während des Hochwassers, was auch sehr lange stand, 2 Wochen, das Haus zu erreichen, Sachen zu sichern, zu gucken. Es gibt ja auch ein paar Fotos auf unserer Internetseite von diesem Hochwasser im Jahr 2011. Und als das Hochwasser dann weg war, war natürlich das Spannende, was ist alles geschädigt worden. Und wir haben dann natürlich das ganze Haus durchsucht im Untergeschoss, also die Gewölbebereiche, und sind auch in Räume vorgedrungen, die wir vorher noch nie beschaut hatten und haben dort interessante Sachen entdeckt, unter anderem einige Propagandaplakate, die wir dann noch retten konnten, zum Glück nicht alle, aber ein Großteil konnte doch gerettet werden.
Sind diese Plakate noch zu sehen?
Also wir haben sie bis vor kurzem noch in unserer Hausausstellung stehen gehabt, nicht alle, aber ein Teil war zu sehen. Jetzt wird gerade in der Etage gebaut, sodass die Hausausstellung etwas geschrumpft ist, aber sie werden auch bestimmt irgendwann wieder zu sehen sein, teilweise.
Wie ging das dann weiter im Jahr 2011? Also ich nehme an, es gab noch einige Erneuerungsarbeiten nach den Hochwasserschäden, insbesondere hier in den Kolonnaden, auch im Gastronomiebereich, im Pavillon.
Ja, wir mussten nach dem Hochwasser hier in den Kolonnaden, wo wir gerade sitzen, den kompletten Fußboden erneuern. Das heißt, wir haben den alten ausgebaut, haben neue Balken und auch einen Großteil des Belag neu, also nicht alles, aber so etwa die Hälfte erneuert, der Dielung. Und das hat uns bestimmt 2 Monate gekostet, aber war wichtig, weil sonst hätten wir hier drin nicht mehr sitzen können.
Dann gab es im Jahr 2011 auch Erweiterungen im Bereich der Gastronomie. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das Jahr 2011 ist insofern ein spannendes Jahr für den Wirtschaftsbetrieb des Vereins gewesen, weil wir zum ersten Mal Menschen fest angestellt haben. Vorher haben wir das immer nicht so ein bisschen getraut, waren uns nicht sicher. Reicht das Geld dafür, um jemanden wirklich unbefristet fest anzustellen? Und das haben wir im 2011 gewagt mit einem Koch und einer gastronomischen Leiterin. Und das hat sich auch schnell ausgezahlt. Also die Gastzahlen sind stark gestiegen. Wir konnten mehr Angebote realisieren. Insofern war das ein Sprung ins kalte Wasser, der sich gelohnt hat.
Etwas, was dazugehört, ist auch die Eröffnung des Wintercafés, was im Jahr 2000, also im Herbst bzw. Winteranfang 2011 zum ersten Mal in dieser Form, wie wir es jetzt kennen, für die Gäste bereitgestellt wurde.
Genau, das heißt, wir haben diese Folien anfertigen lassen, haben die Rückwand der Kolonnaden gedämmt und den Ofen eingebaut und den vorderen Teil, den langen Teil der Kolonnaden zum Wintercafé gemacht. Und auch wenn wir uns noch nicht getraut haben, wirklich das ganze Jahr, also den ganzen Winter über aufzuhaben, so hat es doch dazu geführt, dass an den Tagen, die wir offen hatten, auch wieder mehr Gäste im Haus waren.
Was die Bautätigkeit im Haus selbst betrifft, da gab es auch wichtige Marksteine im Jahr 2011. Zum Beispiel wurden das erste Mal fachliche Gutachten erstellt. Was stand drin und welche Folgen hatte das?
Durch den Vertrag im Jahr 2010 konnten wir erstmals sozusagen am Haus auch wirklich intensive Untersuchungen durchführen. Unter anderem waren Menschen da, die sich die Geschossdecken und das Dach angeschaut haben und festgestellt haben, dass wir zuallererst, bevor wir das Dach sanieren können, was wir eigentlich zuerst tun wollten, die Etagendecken, also die Geschossdecken zwischen den Etagen komplett erneuern mussten, um das Haus statisch zu sichern. Und das haben wir dann auch 2012 geplant, so als ersten großen Bauabschnitt.
Da eine Reihe von baulichen Maßnahmen anstand und andererseits in Halle eine ganze Reihe von Baustellen damals in Betrieb waren, wo alte, aber noch gebrauchsfähige Sachen ausgemustert wurden, ergab sich ein interessanter Fakt, nämlich,
dass wir auf der Baustelle, die jetzt den neuen Campus am Steintor darstellt, damals beim Abriss vor Ort waren, mehrmals mit zum Teil bis zu 15 Helfern und alte Steine und andere Sachen gesichert haben, die wir hier zum Teil auch schon verbaut haben. Ja, das war aufwendig, aber hat doch Spaß gemacht.
Gut, jetzt wollen wir erstmal zur Ankündigung der kommenden Veranstaltungen kommen. Und zwar die erste Veranstaltung, die ich hier ankündigen möchte, ist am 13.12. das Adventsfest am Peisnitzhaus. 13.12. Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Wir werden hier den Chor Missklang begrüßen. Der Chor bietet uns Weihnachts- und Winterlieder in verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Kulturen, natürlich auch zum Mitsingen oder einfach zum Zuhören. Für die Kinder steht Basteln im Angebot, Märchen werden erzählt, wir können Knüppelkuchen backen, die Feuerschalen sorgen auch im Außenbereich für genügend Wärme. Also Sie sind herzlich eingeladen, am 13.12. ab 3 nachmittags zu uns zu kommen und mit uns Advent zu feiern. Am Donnerstag darauf, am 17.12. um 17.30 Uhr ist bei uns auf der Kleinkunstbühne eine Indie-Folk-Band aus Dresden zu Gast mit dem Namen Lotta Sleeps. 5 Musiker aus Dresden. Ihre Musik zeichnet sich aus durch die eingesetzten Instrumente, also das finden wir nicht überall, dass eine Mandoline so eine besondere Rolle spielt. Wir werden es gleich in dem folgenden Song hören. Also Indie-Folk begleitet von Violine, Mandoline, Gitarre, Banjo auch. Ist eine sehr interessante Musik. Wir hören jetzt von Lotta Sleeps den Titel To Rome, To Rome. Also auf nach Rom mit Lotta Sleeps aus Dresden. We'll be right back.
train left the station and the air filled with smoke. She's watching the landscape while she is wondering which adventures she will take. So leave all those behind you. There's plenty more you have to see. And don't be worried about us. We'll be waiting here. For postcard kind of person she is. In the tunnel cities, all on her own. There's nothing to be ashamed of if you're feeling left alone. Leave all this behind you. There's plenty more you have to see. And don't be worried about us. We'll be waiting
Lotta Sleeps aus Dresden, zu Gast bei uns am 17.12. 17.30 Uhr auf der Kleinkunstbühne. Wir wollen kurz auf das Jahr 2012 zu sprechen kommen. Was gab es Wichtiges im Jahr 2012? Ich erinnere mich zum Beispiel an die Vorstellung der Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Halle. Es war für mich sehr interessant, alle Kandidaten hier einmal kennenzulernen. Uli, kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, das hatten wir bei der OB-Wahl davor auch schon gemacht. Auch bei den Kommunalwahlen laden wir immer eigentlich so viel wie möglich Menschen ein, die sich hier politisch engagieren in Halle und bitten sie, ihre Positionen zu erläutern vor der Wahl, um dann den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich für ihren Kandidaten zu entscheiden. Und auch wenn wir dann interessanterweise immer beim Wetter ein bisschen Pech haben, jedes Mal, egal wann wir dieses Wahlforum machen im Sommer, es ist immer das Wochenende, wo es kalt ist. Ob das Absicht ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber trotzdem sind immer so im Schnitt so 200 Leute da, die sich das anhören. Und das freut mich natürlich sehr, dass dann auch das Publikum dann die Gelegenheit wahrnimmt, sich die Menschen anzuschauen, die die Stadt zukünftig politisch mitgestalten wollen.
Ja, so viel dazu. Im Jahr 2012 gab es im Gastronomiebereich große Umsatzsteigerungen. Ja? Und im Bereich der Veranstaltungen auch eine sehr deutliche Ausweitung. Was gab es noch zu sagen? Gab es noch was zu sagen zum Jahr 2012? Also...
Ja, wir haben halt viel geplant in der Zeit. Also das Ziel war, so schnell wie möglich mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen. Das hat sich aber dann doch noch etwas hingezogen. Wir hatten auf jeden Fall auch viele Vorbereitungsarbeiten im Haus, also haben viele Arbeitseinsätze im Haus durchgeführt und wie gesagt auch angefangen, noch mehr regelmäßige Veranstaltungen einzuführen, insbesondere im Winter das tägliche Programm, das dann ja ab 2013 das erste Mal griff. Nee, das ist eine blöde Formulierung.
Gut, kommen wir gleich zum Jahr 2013. Das Jahr 2013 bot einen sehr großen Einschnitt, aber wir sprechen erstmal ganz kurz über das Frühjahr. Im Frühjahr wurde auch in der Gastronomie noch einiges getan, ja, was die strukturelle und materielle Ausstattung betrifft.
Also wir haben 2013 erstmal noch einen weiteren Koch eingestellt und haben dann auch die Küche und den Tresenbereich nochmal komplett umgebaut, neu gestaltet. Ja, was aber dann Erfahrung, also nicht lange gehalten hat,
ja.
Was wir aber vorher nicht wussten.
Okay, ja, dann kam das ganz große Hochwasser. Ja. Kannst du was zum Hochwasser sagen?
Ja, das hat uns natürlich insofern überrascht, als dass die Ankündigungen ja gar nicht so hoch waren von den Pegelständen, die kommen sollten. Wir haben ja also noch am 31.05. eine große Veranstaltung gehabt, über die wir nachher noch reden werden. Wir haben am 1.06. hier noch ganz regulär geöffnet gehabt, weil die Ankündigungen waren, ja, es kommt ein Hochwasser, aber so hoch, wie es jetzt 2011 war, wird es nicht. Und dann, als dann am 2.06. aber die Prognosen stiegen, haben wir angefangen, das war der Sonntag damals, so viel wie möglich hochzuräumen ins Haus. Wobei, so viel ins Haus konnte man auch nicht räumen, weil viele Räume waren ja nicht nutzbar oder begehbar, zum großen Teil auch nicht. Und haben hier in der Gastronomie vieles auf Tische und Bänke gestellt, in der Annahme, dass so hoch wie 2011, was immer das damals höchste Hochwasser war, was das Haus je gesehen hatte, so hoch, also höher als 2011 wird es schon nicht werden. Das war die Annahme, die wir hatten, und das waren auch die Zahlen, die vorher verkündet wurden. Im Nachhinein war das ein Irrtum.
Das Hochwasser schnitt die ganze Peisnitzinsel ab. Also das heißt, während des Hochwassers war hier kein Rankommen. Welches Bild bot sich, als die Wasser wieder zurückgingen, als ihr hier erkunden konntet, wie die Lage nach diesem wirklich mächtigen Hochwasser war?
Also wir sind auch noch während des Hochwassers hier gewesen, nämlich mit Booten, regelmäßig. Gleich am 3.6., als dann sich abzeichnete, dass das Hochwasser viel höher kommt, als alle vorher prognostiziert hatten, hatten wir nochmal zusammen mit der Wasserrettung, glaube ich, hier einen Einsatz, wo wir ganz viele Sachen nochmal ins Haus getragen haben, soweit es möglich war, weil da stand das Wasser schon über einen Meter hoch und es war natürlich nicht mehr so einfach, sich hier zu bewegen. Wir hatten dann Warthosen. Leider hatte ich Pech. Ich hatte, wie schon 2011, wieder die Warthose erwischt, die undicht war. Also habe da kein Glück mit diesen Hosen. Und aber trotzdem war es natürlich so, dass vieles konnten wir dann gar nicht mehr bewegen und es stieg ja immer weiter. Und Mitte der Woche dann auf einen Stand, der dazu führte, dass im Gebäude es über 2 Meter stand, in der Gastronomie 1,80 Meter hoch. Und dann, als wir wiederkamen, sah es natürlich verrückt aus. Zum Beispiel der Tresen, den wir gerade neu gebaut hatten, der hatte sich, also wir hatten ihn gebaut, aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, ihn am Fußboden festzuschrauben. Warum auch? Weil er eigentlich schwer war, also man konnte ihn so nicht bewegen, aber das Wasser hat ihn bewegt, hat ihn angehoben und als es ihn wieder abgesetzt hat, war es kein Tresen mehr, sondern nur noch einen großen Haufen Holz.
Ja.
Und viele andere Sachen sahen natürlich auch nicht gut aus, viel Technik hat im Wasser gestanden. Sogar Technik, die nicht im Wasser stand, hat hinterher Schaden genommen, weil halt natürlich die Luftfeuchtigkeit auch sehr hoch war. Und das Tolle war aber, dass nach 2 Wochen stand ja auch fast das Hochwasser, da war kein Rankommen, aber an dem ersten Wochenende, wo man wieder kommen konnte, nämlich an dem 15., 16. Juni, an dem eigentlich auch das Peisnitzhaus-Festival stattfinden sollte, was dann natürlich nicht stattgefunden hat, waren dann gleich viele Helfer hier auch vor Ort, die uns geholfen haben. Also wir hatten in den ersten beiden Wochenenden über 100 Helfer hier, die jeden Tag mit aufgeräumt haben, mit geputzt haben, was natürlich uns Mut gemacht hat. Wobei ich persönlich, gebe ich zu, ich habe versucht, die Zeiten hier in der Zeit so gering wie möglich zu halten, weil es mir doch sehr weh tat, wie es aussah.
Aber das war ein ganz interessanter Fakt, dass während und nach dem Hochwasser ein Gemeinschaftsgefühl entstand, wo hier unheimlich viele Menschen Hand angelegt haben. Ich kann mich erinnern, dass nach dem Hochwasser, ich glaube sogar aus Berlin von der
japanischen
Botschaft
genau.
Helfer herkamen. Also das war
oder vom Rewe-Markt aus Potsdam, ja, also ganz interessant. Und dann natürlich im Sommer, dann auch noch im August, kamen ja sogar noch Luxemburger hier für zweimal einen Monat, August, September, junge Leute aus Luxemburg, die hier jeweils einen Monat ehrenamtlich mitgearbeitet haben. Ja.
Ja, also die Schäden waren wirklich beträchtlich. Und auf der anderen Seite, durch die immense Höhe des Hochwassers, wurde hier auch die Politik aktiviert. Es wurden wirklich von politischer Seite Mittel bereitgestellt, um diese Schäden wieder zu beseitigen, um Neues zu schaffen. Und das hat dem Peisnitzhaus, wenn wir es jetzt mal retrospektiv betrachten, doch sehr viel genützt. Denn über diese Mittel konnten über die Zeit hinweg Arbeiten in Angriff genommen werden, die so vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt ohne das Eintreten des Hochwassers noch gar nicht vorangebracht werden hätten können. Auf eine Sache möchte ich auch noch zu sprechen kommen. Es gab nach dem Hochwasser hier eine sehr schöne Veranstaltung, ein sogenanntes Insel-Benefits-Konzert. Ja, sagst du mal kurz was dazu?
Ja, das war toll. Das war organisiert von Ralf Schmidt, also dem Musiker Falkenberg, der hier ganz viele andere hallische Musiker und auch Technikfirmen gewonnen hat, die alles ehrenamtlich hier gestemmt haben für eine wirklich geniale Veranstaltung. Mit über 2000 Gästen, wir waren dann auch überrascht, wie viele dann da waren, waren auch ein bisschen infrastrukturell fast überfordert, aber es war trotzdem eine total tolle Veranstaltung. Also sowas wird man, glaube ich, die nächsten Jahre nicht wieder erleben, vielleicht nach dem Hochwasser, nächsten Hochwasser, was hoffentlich nicht so bald kommt.
Gut, es sollen also erstmal die Mittel verbaut werden, die uns durch dieses Hochwasser angeschwemmt wurden. Ich möchte auf den nächsten Veranstaltungsblock eingehen. Wir haben im Dezember noch einige Veranstaltungen. So zum Beispiel am 27.12. um 18 Uhr eine Taschenlampenwanderung. Für groß und klein, Taschenlampen können hier ausgeliehen werden. Und auf dieser Wanderung erfahren Sie viel Wissenswertes und auch einiges, was Sie vielleicht zum Gruseln bringt. Also 27.12. 18 Uhr eine Taschenlampenwanderung hier ausgehend vom Peisnitzhaus. Dann haben wir am 29., das ist ein Dienstag, 29. Dezember 17.30 Uhr Kino hier im Peisnitzhaus. Und zwar den Filmklassiker Die Feuerzangenbowle. Der alte Film mit Heinz Rühmann. Und Sie können hier die Feuerzangenbowle nicht nur sehen, Sie können sie auch kosten. Das heißt, es wird eine Feuerzangenbowle für Sie zubereitet, wenn Sie am 29.12. 17.30 Uhr hier zum Peisnitzhaus kommen. Ich möchte vorausschauend auf den Januar jetzt schon mit einem Musikstück beginnen. Und zwar Stefan Johansson ist der Erste, der im Januar auf unserer Kleinkunstbühne auftritt. Von Stefan Johansson hören wir jetzt My Long Forgotten Friend. Thank you.
It's time to take a break. Please sit down, have a drink and talk to me. Side by side, please sit down, have a drink, and you will see. Hey, now the wind blew us apart. Please sit down, have a drink, and I'll be there.
Musik von Stefan Johansson, bei uns zu Gast am 7.1.2016 auf der Kleinen Kunstbühne. Wir haben über das Hochwasser gesprochen und auch über die finanziellen Mittel, die im Nachgang dann uns erreichten. Welche Bauleistungen konnten mit diesen Mitteln mittlerweile in Angriff genommen werden?
Ja, also am Anfang war das ja noch nicht klar, dass das so viel ist, was doch möglich ist. Also wir haben am Anfang erst gedacht, es gibt gar nichts, denn zeichneten sich ab, na, es gibt doch etwas, vielleicht 50.000 Euro, dann kam noch ein Verein dazu, der noch Spenden dazugegeben hat, dann waren es 100.000, da hat man das Gefühl, wow, das ist ja schon eine Menge, wobei wir auch immer mehr gemerkt haben, was für Schäden eigentlich langfristig geblieben sind. Also ganz viel Nässe im Mauerwerk, besonders hier, wo unsere Gastronomie ist, diese Mauern sind also gar nicht dafür geeignet, dass sie im Wasser stehen. Wir hatten also bis letztes Jahr immer noch Feuchtigkeit, die aus den Mauern heraus schwitzte. Also über 2 Jahre lang haben die das Wasser wieder abgegeben, was sie vorher 2 Wochen gesammelt haben. Und aber es zeichnete sich ab, dass es mehr Fördermittel wären. Und wir konnten zum einen die Küche komplett neu machen. Diesmal so hoffen wir, dass es beim nächsten Hochwasser nicht mehr so langfristige Schäden bleiben, zumindest an der Einrichtung der Küche. Auch das Lager haben wir neu geplant und dann konnten wir halt auch am Haus Schäden beseitigen, was uns natürlich sehr freut, und das haben wir im Endeffekt in diesem Jahr begonnen, nämlich im Untergeschoss, das Untergeschoss komplett neu zu gestalten, auch so, dass es möglichst beim nächsten Hochwasser keine Schäden mehr nimmt, und dort die neuen Toilettenanlagen einzubauen. Und wenn alles gut geht, sind wir mit diesem Bauabschnitt im nächsten Jahr im Mai auch fertig. Man denkt immer gar nicht, wie lange sowas dauert, ja. Also wenn man überlegt, dass das Hochwasser schon über 2 Jahre her ist, und also wenn sozusagen der Bauabschnitt beendet ist, werden es 3 Jahre sein. Aber wir sehen ja bei anderen Objekten in Halle, da hat ja noch nicht mal die Planung begonnen. Und auch hier ist es so, das sind also Hochwassermittel, die wir bekommen haben als Verein und für unseren Wirtschaftsbetrieb. Die Stadt selber als Eigentümer für das Gebäude hat auch nochmal Hochwassermittel beantragt und es sieht auch so aus, als würde sie die bekommen. Und da kann es dann also auch sein, dass im nächsten Jahr nochmal hier gebaut wird an Bereichen, die wir jetzt gar nicht angefasst haben. Nochmal zum Beispiel hier die Kolonnaden. Da haben wir nach dem 2013er Hochwasser eigentlich nichts gemacht, aber es sind natürlich auch da ein paar Schäden oder in den Bereichen des Hauses und im Außengelände, die wir jetzt erstmal so gelassen haben, wie sie sind nach dem Hochwasser. Also es gibt immer noch ein paar kleine Ecken, wenn man ins Haus schleicht, wo man noch sieht, wie hoch das Hochwasser mal war. Also die wir noch nicht sauber gemacht oder verändert haben seitdem.
Ja, also das nächste Hochwasser darf noch etwas auf sich warten lassen. Erstmal müssen wir mit den Schäden des Vergangenen zurechtkommen. Ich habe hier noch ein Sonderthema, über das wir noch nicht gesprochen haben, und zwar das Peisnitzhaus-Festival. Das gibt es nun mittlerweile seit 5 Jahren. Es hat sich etabliert. Wie ist das damals zustande gekommen?
Ein Vereinsmitglied, Pierre von Zauberstein, hat vorgeschlagen, so ein Festival zu organisieren. Wir hatten vorher schon viele kleine Konzerte gemacht und auch andere Veranstaltungen. Puppentheater gibt es ja schon seit 2006 hier am Peisnitzhaus. Das ist die längste Veranstaltungsreihe, die wir haben. Und er hat gesagt, er würde gern was Größeres machen, an einem Tag ein Festival. Und da haben wir gesagt, lasst es uns probieren. Und so ist 2010 im August das erste Peisnitzhaus-Festival über die Bühne gegangen mit Frau Sabatosch als Schirmherrin, die dann auch zum allerersten Mal das Haus besucht hat, von uns natürlich auch eine Führung bekommen hat. Und also die damalige Oberbürgermeisterin, und dann sich auch sehr angetan zeigte von der Arbeit, die wir bis dahin geleistet hatten. Vielleicht auch ein Grund, warum es dann relativ fix ging mit den Verträgen mit der Stadt.
Wie hat sich das Festival über die Jahre hinweg entwickelt?
Also wir haben die ersten 2 Jahre immer einen Tag gemacht. Lustigerweise die ersten 2 Mal auch mit derselben Headliner-Band, nämlich die Kante aus Polen, sehr schöne Musik. Und sind dann aber dazu übergegangen, es ein bisschen auszuweiten. Dann ist am Samstag noch, also zusätzlich zu dem Freitagskonzert, noch eine ruhigere Ecke dazugekommen mit Singer-Songwritern. Da haben wir aber gemerkt, da kommen nicht so viele. Und jetzt im letzten Jahr haben wir es zum ersten Mal über 3 Tage gezogen, oder also doch komplett, ja, 3 Abende auch. Vorher war es übrigens immer noch bis Sonntagnachmittag, dann mit der Uni Big Band jetzt zum Eisfinale. Und im letzten Jahr haben wir erstmals 3 Abende hintereinander gemacht und in diesem Jahr könnten sogar, zeichnet sich ab, 4 Veranstaltungstage werden. Das Festival wird also immer größer, zumindest von der Anzahl der Veranstaltungen her. Die Zuschauerzahlen sind etwas stabil geblieben. Das heißt, wir hatten immer so am Tagsüber immer so 500 Gäste und zum Abend hin dann immer so 250 bis 300 Gäste pro Veranstaltungsabend.
Ein weiteres Thema sind die Kinderprojekte, die seit vielen Jahren hier am Peisnitzhaus laufen. Wie haben die sich in den letzten 5 Jahren entwickelt?
Ja, also wir haben ja ein sehr großes Projekt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der Roland davon erzählt hatte. 2007, 2008, 2009 ein europaweites Projekt, wo wir über Märchenmotive Fremdsprachen vermittelt haben.
Darüber
hattet ihr erzählt, genau, die Software, die daraus entstanden ist. Und aber auch danach ging es natürlich weiter mit den Angeboten für Kindergruppen. Also der Schwerpunkt in den Jahren, auch ab 2010, war noch das Thema so Märchen und gesunde Ernährung. Das hat sich jetzt etwas verschoben. Wir sind stärker jetzt in Richtung Umweltbildung, haben wir uns bewegt, weil natürlich das sich anbietet. Es gibt keinen Ort in Halle, wo man so stadtnah Umweltbildung vermitteln kann. Hinter dem Haus beginnt ein Naturschutzgebiet und sozusagen, man kann ja, also viele Schulen können ja fast zu Fuß uns erreichen aus dem Stadtzentrum und aus Halle-Neustadt. Und das nutzen wir, um Umweltangebote zu realisieren. Das heißt, wir haben 2012, glaube ich, das allererste Mal Schafe zu Gast am Haus gehabt im Sommer und das Schafprojekt hier durchgeführt mit Hortgruppen, im Schnitt immer so 12, 15 Hortgruppen pro Jahr, die da mitmachen, und das haben wir jetzt immer stückchenweise ausgebaut. Also versuchen jedes Jahr da auch ein neues Angebot zu entwickeln. den Bereich Umweltbildung zu stärken. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis es dann doch so erfolgreich ist, wie wir uns das denken, dass es sein könnte. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass uns die Räume im Haus noch fehlen, um bestimmte Angebote auch zu realisieren.
Ja, ich möchte anschließen mit dem nächsten Veranstaltungsblock. Wir sind noch nicht ganz im neuen Jahr angekommen. Zuvor möchte ich Sie auf die Silvesterveranstaltung hier am Peisnitzhaus hinweisen. Also wir feiern auch hier in den Kolonnaden Silvester für die ganze Familie unter dem Motto Eine Reise durch die Zeit. Es gibt ein leckeres Buffet, es wird ein Quiz geben. Wir werden hier Musik spielen aus vielen vergangenen Jahrzehnten. Durch den Abend führt uns Roland Gebert. Für diese Veranstaltung erbitten wir um Ihre Anmeldung. Wenn Sie also hier den Silvesterabend verbringen wollen, dann melden Sie sich bitte über E-Mail am Peisnitzhaus an oder auch über Telefon. Ich gebe Ihnen mal eine Telefonnummer. Das wäre Halle, die 0345 und dann 5 mal die 4, 3, 0. Also 4, 4, 4, 4, 4, 3, 0. Da erreicht Sie Roland Gebert, da können Sie sich anmelden für die Silvesterveranstaltung am Peisnitzhaus. Dann sind wir schon im neuen Jahr. Der Auftakt im neuen Jahr ist ein literarischer Neujahrsspaziergang am Sonntag, dem 3. Januar um 15 Uhr. Wer mag, kommt hierher und lässt sich auf einem literarischen Neujahrsspaziergang in das neue Jahr begleiten. Die erste Kleinkunstbühne, wie schon angekündigt, findet am 7.1. um 17.30 Uhr statt. Da ist bei uns zu Gast Stefan Johansson, ein Singer-Songwriter, gebürtig in Schweden, aber schon seit 2001 in Dresden lebend. Stefan Johansson sieht aus wie ein Wikinger, ja? Ein großer Mann mit blonden Haaren, einem rötlich gefärbten Zopfbart. Aber seine Musik ist ganz anders, als sein Aussehen es vielleicht vermuten lässt. Sie ist, ja, wie Sie schon gehört haben, vielleicht ganz zart, mitunter auch ein wenig melancholisch. Wir hören jetzt von Stefan Johansson mal einen Titel in seiner Muttersprache, in Schwedisch. Der Name des Titels ist Utan Dina Andetag.
Fladdrar drömmarna förbi
dignity. Du fjellet over i, og uten et djup, hjertet i din hand, har jeg tappet bort mitt språk, det fastnar i ditt hår. Jeg kan ikke ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på, och färglös som en tår blir jag utan dina andetag. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå där du inte ser på, och genomskinligt grå blir jag utan dina.
Liebe Uli, kommen wir jetzt mal auf die letzten beiden Jahre zu sprechen, die Jahre 2014 und 2015. Was gibt es über diese Jahre zu sagen? Was hat sich hier Neues getan?
Also wir sind nicht nur mit einer neuen Küche ins Jahr 2014 gestartet, sondern auch mit einem ganz neuen Küchenteam. Und das hat sich doch schnell ausgezahlt. Also der Andi, unser neuer Küchenchef, Zaubertiergerichte, sowas hatten wir vorher nicht. Auch eine wechselnde Tageskarte kam dann dazu, und die Gäste haben uns gedankt, indem sie zahlreich zu uns strömten. So zahlreich, dass sich also im Jahr 2014 die Anzahl der Gäste verdoppelt hat und wir gar nicht hinterherkamen mit neuen Bänken, neuen Stühlen, neuen Flächen, die wir geschaffen haben, dann zum Felsentor hin. Es gab dann auch viele Wochenenden, wo doch die Schlangen sehr lang waren. Wir haben eine neue Hütte gebaut, neuen Grill, also ganz viele Sachen neu im Außengelände gemacht. Und es hat sich also unheimlich viel verändert. Im Endeffekt war das wie ein Neustart. Also 2014 hat alles nochmal, mussten wir alles nochmal neu machen, neue Mitarbeiter, neues Equipment. Und da hat noch natürlich noch nicht alles funktioniert, aber es war eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall.
Auch im kulturellen Bereich hat sich viel getan, wenn ich da zum Beispiel an die neu eingerichtete Waldbühne denke.
Genau, ja, auf der dann auch die ersten Veranstaltungen stattfanden, zum Beispiel das Puppentheater seit 2014. Und aber auch Ende 2013 haben wir mit dem täglichen Winterprogramm begonnen, was dann ja auch beinhaltet, dass wir ab Januar 2014 die Kleinkunstbühne gestartet haben, die jetzt also schon fast 2 Jahre alt ist.
Ja, und Sie hören ja auch durch unsere Ankündigungen hier, dass wir ganz hervorragende Künstler auf der Kleinkunstbühne immer wieder zu Gast haben. Diese enorme Entwicklung, die auch die Gastronomie in den letzten, also Gastronomie und Kultur in den letzten 2 Jahren genommen haben, stellt das Haus und den Verein natürlich auch immer wieder vor neue Anforderungen. Das heißt, wir können mitunter gar nicht absehen, was die Verdoppelung des Publikums zum Beispiel für neue Herausforderungen darstellt. Wie reagieren wir darauf? Wie reagiert der Verein darauf?
Also wir versuchen eigentlich fast wöchentlich nachzuregulieren. Das für Mitarbeiter ist das manchmal schwierig, weil sich also sehr schnell Sachen ändern, aber wir denken halt, versuchen eigentlich schnell zu lernen und schnell Sachen besser zu machen in allen Bereichen. Also ob es bei den Kinderprojekten ist, dass wir schauen, funktioniert das, kommt das bei den Kindergruppen an, dass wir Rückmeldungen uns holen, war die Veranstaltung gut. Bei Kultur natürlich, dass wir auch schauen, funktioniert es, also kommt Publikum oder nicht. Und genauso auch bei der Gastronomie. Wobei bei Kultur ist ganz spannend, dass wir manchmal Veranstaltungen ausprobieren, einen Sommer lang zum Beispiel, feststellen, es läuft nicht so gut, es einstellen und 2-3 Jahre später nochmal probieren und dann läuft es plötzlich. Auch andersrum haben wir es schon erlebt. Wir hatten 2012 angefangen, die Tanzfreitage einzuführen hier am Haus im Sommer. Die liefen am Anfang sehr, sehr erfolgreich mit zum Teil über 200 Gästen. Und dann wurde es aber in dem zweiten und besonders im dritten Jahr dann doch immer weniger, sodass wir jetzt auch gesagt haben, okay, vielleicht dann doch nicht mehr das richtige Format und probieren wir wieder was anderes. Also es ist immer ein Versuch und Irrtum, was kommt an beim Publikum, weil das Entscheidende ist natürlich, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Darum geht's und dafür versuchen wir eigentlich alles Mögliche zu tun.
In diesem Jahr, wir hatten es schon erwähnt, wurde im Haus schon kräftig saniert. Zum Beispiel sind im ersten Obergeschoss neue Fenster, zumindest in einem Raum, neue Fenster eingebaut worden. Was wird uns im kommenden Jahr erwarten? Das heißt, wie schätzt du es ein? Wird es möglich sein, dass die Besucher im Jahre 2016 schon Räume im Haus nutzen können werden?
Also die Toiletten auf jeden Fall. Also die Räume werden auf jeden Fall nutzbar sein und wir werden dann auch sogar Duschen haben für unsere Mitarbeiter, was uns sehr freut. Aber wir haben, du hast es ja gesagt, schon die ersten Fenster im Kultursaal eingebaut und dort haben wir auch schon mehr gemacht. Das heißt, wir haben den Raum isoliert, verputzt, es ist ein neuer Fußboden reingekommen, eine Fußbodenheizung. Und wir hoffen oder das Ziel ist, dass im Frühjahr nächsten Jahres dieser Raum auch dann für die Öffentlichkeit schon nutzbar ist für Veranstaltungen. Darauf arbeiten wir hin. Das heißt, wir bereiten den Raum vor und werden dann mit den Ämtern darüber reden, ob wir den offiziell dann auch für Veranstaltungen nutzen können. Und das ist jetzt auch aktuell unsere Aktion im Winter, unsere Spendenaktion. Wir suchen also Spender in diesem Jahr und dann auch natürlich noch im nächsten Jahr für eine Tür für diesen Saal, für diese Flügeltür, die den Eingangsbereich darstellen wird für und den ersten Raum im Peißenshaus. Die wollen wir im nächsten Jahr bauen lassen und dafür suchen wir Spender, die uns dabei unterstützen, das zu finanzieren.
Und diese Tür soll, wie das Gebäude auch, also soll sozusagen dem Baustil nachempfunden werden. Das Gebäude ist ja 1893 gebaut und wir brauchen jetzt also eine Tür, die diesem Stil entspricht.
Sie wird genau, nicht ganz billig sein.
Ja, denkmalgerecht.
Also wir rechnen so mit Kosten zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Weil es gibt auch keine alte Tür mehr in diesem Rahmen. Es gibt noch ein paar alte Türen im Haus, aber es sind nur noch wenige, 3 Stück. Und dort ist also nichts mehr vorhanden. Es muss alles komplett neu gebaut werden. Und das kostet etwas Geld. Aber es soll natürlich auch so sein, dass es möglichst lange hält. Das ist auch immer das Ziel, egal was wir im Haus machen. Wir denken sehr viel darüber nach, dass das auch nachhaltig ist. Also dass das Bauleistungen sind und auch Materialien, die wir verwenden, die möglichst lange im Haus auch verbleiben können und die auch einem, man sagt so schön, hohen Nutzungsdruck standhalten. Das heißt, das Ziel ist ja, dass das, was wir jetzt hier draußen haben, nämlich eine quirlige Masse an Gästen, viele Kinder, viele Familien, dass das auch im Haus stattfinden kann, ohne dass wir jetzt uns einen Kopf darüber machen müssen, ob da eine Wand sauber bleibt oder die Tür das auch aushält. Also es soll alles robust und stabil und langlebig sein. Das ist das Ziel.
Ich möchte schnell noch eine weitere Veranstaltung ankündigen. Die zweite Kleinkunstbühne im neuen Jahr. Am Donnerstag, dem 14. Januar um 17.30 Uhr. Zu uns kommt Jana Berwig, eine Singer-Songwriterin aus Berlin. Sie begleitet sich auf traditionelle Weise selbst mit der Gitarre. Ihre Musik ist ja berührend und einfach schön. Wir hören von ihr jetzt den Titel I'm Going to Leave You.
My dear, going to leave you now. All my fears. Stay here with you. I It's over.
Ein letztes Thema, über das wir heute noch sprechen wollen, ist die Genossenschaft. Seit mehr als 2 Jahren gibt es neben dem Peisnitzhausverein auch eine dazugehörige Genossenschaft. Welche Ideen standen vor der Gründung dieser Genossenschaft?
Wir haben nach einer Lösung gesucht, wie wir das Haus in eine Rechtsform überführen können, also von der Stadt weg in einen neuen Trägerschaft. Und zuerst haben wir immer über eine Stiftung nachgedacht. Das war aber rechtlich nicht möglich. Und dann haben wir uns beraten lassen und sind auf die Idee der Genossenschaft gekommen, was, wenn man es richtig macht, eine sehr demokratische Art einer Gemeinschaft darstellt. Also die Funktionen sind eigentlich ähnlich wie bei einem Verein. Es gibt also sehr viele Wege der Mitbestimmung für jedes Genossenschaftsmitglied. Der Vorteil ist auch, jede Stimme ist immer eine Stimme. Das heißt, egal wie viel man einbringt, auch geldmäßig in die Genossenschaft, man hat immer genau eine Stimme. Es ist also eigentlich das Ziel, dass die Genossenschaft langfristig das Haus verwaltet. Ja, also entweder im eigenen Besitz oder, wie sich jetzt abzeichnet, in einer langjährigen Pacht, also 99 Jahre, von der Stadt das Gebäude übernimmt und verwaltet.
Die Genossenschaft wurde interessanterweise genau einen Tag vor dem Eintreten des großen Hochwassers im Jahre 2013 gegründet. Wie viele Mitglieder waren denn damals dabei?
Ja, am 31.05.2013, genau. Das waren etwa 35 Gründungsmitglieder und mittlerweile sind wir jetzt fast 90. Und das Ziel ist, oder wir hoffen, vielleicht schaffen wir es noch, 100 Genossenschaftsmitglieder zu gewinnen in diesem Jahr. Man kann also mit einer Einlage von 1.000 Euro Mitglied werden, muss man auch nicht mit einmal einlegen, kann man auch über 2 Jahre staffeln. Und das Gute ist auch, das Geld ist keine Spende, sondern halt ein Genossenschaftsanteil, den man auch wieder auslösen kann. Wenn man also aus der Genossenschaft austritt, bekommt man dieses Geld auch wieder zurück.
Was sind denn das für Menschen, die bislang in diese Genossenschaft eingetreten sind?
Also viele aus dem Verein heraus, was uns auch sehr wichtig war, dass wir, also dass das also ein Gebilde ist, dass wir an einem Strang ziehen. Das heißt, es gibt sehr viele Engagierte, die im Verein Mitglied sind und in der Genossenschaft. Das freut uns sehr. Auch im Vorstand des Vereins und der Genossenschaft gibt es Überschneidungen, was uns auch wichtig war. Aber es gibt auch Menschen, die neu dazugekommen sind, unter anderem auch Menschen, die in Halle auf die eine oder andere Art engagiert oder prominent sind. Also wir haben einige Ärzte aus der Uniklinik, die Mitglied geworden sind, zwei Professoren von der Universität oder halt auch die drei Bundestagsabgeordneten aus Halle, die alle drei auch Mitglied der Genossenschaft sind.
Und wie wird sich die zukünftige Verantwortungsteilung zwischen Verein und Genossenschaft darstellen? Also was macht die Genossenschaft und was macht der Verein?
Also wir wollen so schnell wie möglich, möglichst im nächsten Jahr, dass die Genossenschaft die Verwaltung und auch die Sanierung des Gebäudes übernimmt und der Verein sich dann auf die Inhalte konzentriert. Das heißt also die Kultur, die Kinderprojekte, die Arbeitseinsätze mit Ehrenamtlichen. Und es wird auch noch eine dritte Rechtsform geben. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir wollten. Also wir sind jetzt nicht angetreten, um so viel wie möglich Rechtsformen zu gründen. Aber das hat sich so ergeben. Nämlich es wird eine GmbH entstehen für die Gastronomie im Haus. Es wird ein Integrationsunternehmen, wo also mindestens 40% der angestellten Menschen mit Behinderung sind. Und das können wir leider nur umsetzen, rechtlich mit einer eigenen Rechtsform. Und deshalb werden wir also auch noch eine GmbH gründen, eine gemeinnützige GmbH für die Gastronomie, die dann den Wirtschaftsbetrieb, also die gastronomischen Angebote umsetzt. Und später auch die Übernachtung im Haus, die es ja auch geben soll.
Ja. Das ist sowieso noch ein Thema. Wir müssen bestimmt innerhalb des nächsten Vierteljahres mal über die Zukunftsvisionen hier des Peisenshauses sprechen. Also was soll denn eigentlich in einigen Jahren hier im Haus alles passieren? Für heute kommen wir zum Ende. Unsere Zeit geht schon wieder zu Ende. Ich möchte Ihnen, liebe Gäste, eine sehr schöne Adventszeit wünschen. Feiern Sie schönen Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr. Bei dir, lieber Ulrich Möbius, bedanke ich mich ganz herzlich. Und zum Abschluss hören wir noch einen Titel von Stefan Johansson, Inside of Me. Ich verbleibe, Ihr Ulf Tschille. Making up outside to love.
and to be loved, to give and to be given, to see and to be seen from the one you love. Inside of me.